Herzlich willkommen zu Aktien-News. Hier reden wir jeden Montag über die aktuellen Finanzthemen, die die Welt bewegen. Gleich geht's los nach unserem Disclaimer.
Die im Podcast besprochenen Finanzprodukte stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Die Moderatorin und Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Gedanken und der Ideen entstehen. Die Inhalte dienen nur zu allgemeinen Informationen und ersetzen keine Anlageberatung.
Heute ist Montag, besser gesagt Pfingstmontag, der 6.6. und wir starten gemeinsam in diese verkürzte Handelswoche. Und zwar sind ja zunächst auch die Börsen heute geöffnet, denn nur nicht in jedem Land wird natürlich Pfingsten offizieller Feiertag sein. Deutschland, Schweden, die Schweiz gibt es eingeschränkte Handelszeiten. Man muss aber sagen, der Börsenhandel findet sonst regulär statt, besonders der amerikanische Handel ist geöffnet. Der Handel an der Börse Frankfurt zum Beispiel endet an den Feiertagen, wie zum Beispiel Pfingstmontag, schon um 20 Uhr statt 22 Uhr. Und das sollte man also beachten, dass es da also Beschränkungen gibt. Die deutsche Börse Xetra ist das hier der Fall. Also lohnt sich es heute wieder doch mit den Finanzen zu beschäftigen. Und deswegen gucken wir mal, wie auch die vergangene Woche war. Wir haben am vergangenen Freitag doch wieder deutliche Verluste gesehen und eine Ernüchterung an der Wall Street. Nach sehr robusten Daten vom Arbeitsmarkt hatten sich auch viele Anleger vom Markt verabschiedet, denn die Notenbank, also die Fed, hat nach den Zahlen eben keinen Grund mehr für deutliche Zinserhöhungen zu erwarten. Das ist hier also momentan die Lage, deswegen sind die Kurse eingebrochen. Es wird also erwartet, dass die Zinsen weiter steigen werden. Und das führt eben auch dazu, dass die Aktienindizes doch relativ zum Wochenschluss stärker abgegeben haben. Besonders die Technologiebörse Nasdaq ging nach unten und da relativ deutlich mit 2,67% und ist wieder unter 12.600 Punkte. Und auch der Leitindex Dow Jones verlor zwar etwas weniger, der hielt sich sowieso ja im Laufe des Jahres stabiler, aber ist auch unter 33.000 Zähler wieder gerutscht. Das gleiche auch mit dem S&P 500 natürlich. Also woran lag es? Ganz klar die US-Arbeitsmarktdaten. Die Börsenbullen hatten eben im Vorfeld auf etwas gedämpftes Tempo am Arbeitsmarkt gesetzt, nachdem die vergangenen Zahlen des privaten Dienstleisters ADP, die kamen ja vergangenen Donnerstag immer vor den offiziellen Arbeitslosendaten raus, deutlich unter den Erwartungen gelegen hatten. Man muss aber sagen, ADP-Daten, die sind sehr selten wirklich ein Indikator dafür, einfach ein nachlaufender Indikator, und es ist wirklich ganz selten, dass die ADP-Daten wirklich mit den gemeldeten Arbeitsdaten übereinstimmen. Aber ein unerwartet starker Monatsbericht am vergangenen Freitag ließ die Hoffnung einfach der Anleger auf eine Zinspause im Herbst schwinden. Im Mai sind nämlich mehr Stellen aufgebaut worden als gedacht. Also die Wirtschaft läuft gut. Man hört immer davon, dass viele, auch große Konzerne, wieder weniger Leute einstellen. Aber es werden Leute noch eingestellt und auch viele Leute entlassen werden. Also die Entlassungen sind eben noch relativ gering. Es sind in bestimmten Branchen, Fintech zum Beispiel, Klarna, minus 10% aller seiner Arbeiter, aber auch andere Firmen, Lieferdienste zum Beispiel, diese Wachstumsunternehmen, die letztes Jahr sehr viele Leute eingestellt haben, Amazon wird Stellen abbauen, es werden viele, weil sie einfach zu viele Stellen aufgebaut haben und merken, das Wachstum hält das eben nicht aus und das wird einfach bereinigt werden, aber andere Wirtschaftszweige werden wieder aktiver, muss man sagen, suchen auch extrem viel nach Arbeitern immer noch, zum Beispiel die Tourismus- und Flugbranche. Das sind welche Bereiche, wo wieder sehr viele Leute eingestellt werden, Tourismus, aber auch Gastwirtschaft. Im vergangenen Monat entstanden insgesamt 390.000 neue Jobs, wie die Regierung mitgeteilt hat. Volkswirten hatten im Vorfeld lediglich mit 325.000 gerechnet. Das getrennt ermittelte Arbeitslosenquote verharrte also im Mai auf dem Vormonatsniveau von 3,6%. Ein Niveau, das der von der Notenbank Fed angestrebten Vollbeschäftigung entsprechen dürfte. Man sagt immer hier 3,5-3,6%. Das ist Vollbeschäftigung, das heißt, da ist es genug Möglichkeiten, Zinserhöhungen fortzusetzen, weil eben der Arbeitsmarkt so stark ist und das ist einer der wichtigen Indikatoren für die Notenbank. Das könnte eben mehr Inflationsdruck und auch weniger um den Arbeitsmarkt Sorgen machen. Ist hier noch eine weitere Argumentation. Dabei waren für die Börsen Beschäftigungszahlen unter den Erwartungen auch positiv gewesen. Denn derzeit wird alles, was auf länger oder langsame Zinserhöhungen setzt, als unterstützend gewertet. Das ist ganz klar. Und die Fed lässt eben auch keine Zweifel zu, denn die neuen Daten deuten nicht in diese Richtung, was allerdings nicht wirklich eine Überraschung sein dürfte auch, denn am scharfen Zinskurs der Fed kann kein Zweifel bestehen, sie hat es ja schon davor immer gesagt, zumindest so lange, wie die Inflation auf dem derzeit sehr hohen Niveau von rund 8% einfach verharrt. Das ist das Ziel, man muss also ganz klar sehen, dass die Inflation sinkt, solange wird die Fed auch diesen Ton haben. Sie möchte ja auch das vermitteln und damit auch erreichen, schon wie eine Art Vorprognose, eine selbsterfüllende Prophezeiung auch, um einfach, dass da die Ausgaben sinken, Inflation sinkt, dass die Fed eben nicht wahrscheinlich so stark anheben muss, die Zinsen. Aber momentan ist das eben nicht der Fall und das spricht wieder für stärkere Zinserhöhungen. Die stellvertretende Chefin von Jerome Powell ist ja Laine Brainard und die hatte mitgeteilt und auch ganz klare Worte gefunden. Denn sie sagte CNBC zum Beispiel, sie sehe einfach wenig Gründe für eine Pause bei den Zinserhöhungen im September. Entsprechend hatten sich auch andere Notenbanker schon geäußert, auch wenn es innerhalb der Fed zuletzt durchaus unterschiedliche Meinungen gab, in welchem Tempo eben und welchem Ausmaß diese geldpolitischen Zügel angenommen werden sollen. Also das muss man sagen, da ging es dann doch gut zur Sache. Gucken wir uns mal auf ein paar Einzelaktien, was noch passiert ist. Zum Beispiel Apple, das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt, was einen großen Streubesitz hat, Saudi Aramco ist das ja nicht der Fall, hat stark gelitten. Und zwar lag es an einer skeptischen Äußerung der Experten von Morgan Stanley hinsichtlich der Quartalsausblicke im Servicegeschäft von Apple, also App Store auch, belasten die Aktie des iPhone-Herstellers, weil es einfach ein Index-Schwergewicht ist und dann noch am vergangenen Freitag über 3,86% abgestiegen ist, muss man sagen, hat klar alle großen Indizes belastet. Das gegenüber dem vorher sehr schwache Wachstum von Apples App Store im Mai beinhaltet Risiken für die Quartalsschätzungen im Servicegeschäft, sagen die Analysten von Morgan Stanley. Sie belassen aber trotzdem die Apple-Aktie auf Kaufen mit einem Kursziel von 195 US-Dollar. Also hier wäre dafür immer noch Luft nach oben. Habt ihr gesehen, Microsoft hat durch Währungsbereinigungen ja schon eine Umsatzwarnung, eine Korrektion von seiner Prognose einfach schon bestätigt. Das werden vielleicht noch weitere Unternehmen auch folgen. Elon Musk hat auch Tesla die Aktie in den Keller geschossen und man muss sagen, auch Tesla ist ein Schwergewicht. Das hat also auch diese Indizes mit nach unten gezogen und zwar deutlich. Und Tesla hat ja 9% etwa verloren auf 700 US-Dollar. Der Grund ist einfach, der Tesla-Chef Elon Musk äußerte Angst vor einer Rezession und will deshalb auch tausende Stellen bei dem E-Autobauer streichen. Wurde erstmal berichtet von Reuters, muss aber dazu sagen, dass das eben momentan eben nicht danach aussieht. Es ging um Stellen zu streichen von den überen Management-Ebenen, jetzt nicht direkt die Arbeiter, es werden wahrscheinlich auch weitere Arbeiter eingestellt werden, um die Produktion zu steigern und noch mehr Autos herzustellen. Also da muss man auch ins Detail gucken. Der US-Konzern müsse, wenn es eine Rezession geben sollte, eine Belegschaft um rund 10% reduzieren, aber besonders das Management in eben nicht die einfachen, in Anführungsstrichen einfachen Arbeiter. Am vergangenen Mittwoch hatte ja Musk auch damit Schlagzeilen gemacht, dass seine Belegschaft auch das Homeoffice untersagt hatte. Die Schreiben reihen sich ein und andere Vorgänge um den E-Auto-Pionier, die eben nach Darstellung von Experten einige Mitarbeiter eben übel aufstoßen können. Das ist ja eine Diskussion, die auch in Deutschland in vielen Unternehmen geführt wird. Meistens gibt es eine Regelung, dass man eben 70% circa vor Ort sein muss und jetzt nur noch einen kleinen Teil im Homeoffice. Das macht aber jedes Unternehmen, je nachdem, um welche Branche es handelt, eben anders. Wie gesagt, auch der DAX hat darunter gelitten natürlich unter diesen Zahlen. Wir sehen auch allgemein gemischte Konjunktursignale aus Deutschland. Aus fundamentaler Sicht kamen eben auch hier gemischte diese Konjunkturdaten raus. So haben sich die deutschen Maschinen- und Anlagenbauern im April deutlich weniger Aufträge erhalten als ein Jahr zuvor. Preisbereinigt verfehlte der Wert der Neubestellungen die Zahlen des Vorjahresmonats um 7%, was natürlich kein gutes Zeichen ist für die deutsche Wirtschaft. Und auch die deutschen Exporte sind von einem positiven Überraschungsmoment gesorgt. Das ist mal was Positives, denn die deutschen Ausfuhren hatten sich im April vom Schock nach diesem Kriegsausbruch in der Ukraine unerwartet stark erholt. Sie wuchsen wegen gut laufender Geschäfte, besonders mit den USA und aber auch den Euro-Ländern um 4,4%. Also hier haben wir starkes Wachstum, haben einen Export von 126,4 Milliarden Euro im Vormonat gesehen. Und das ist wirklich stark, da sieht man also doch auch Wachstum in dem Bereich. Das sind halt andere Sachen, die ausgeliefert wurden. Der Euro ist ein bisschen schwächer, aber hat ja davor letzten Wochen wieder ein bisschen Boden gut gemacht. Ölpreis ist wieder gestiegen. Das könnte sich jetzt an diesem Montag wieder ein bisschen revidieren. Denn zum Beispiel Venezuela wird die Regulierung ein bisschen runtergenommen. Die Sanktionen, Venezuela darf jetzt wieder Öl besser nach Europa transportieren. Und Venezuela als eines, als das Land mit den meisten Ölreserven, das macht schon einen Unterschied aus. Warum der Ölpreis jetzt die vergangenen Tage wieder sehr hoch war, war einfach, dass das Exportkartell, die OPEC Plus, überraschend deutliche Anhebung der Fördermengen um 648.000 Barrel pro Tag auch angekündigt hatte. Das ist eigentlich ein Grund dafür, dass die Preise sinken sollten, wurde aber als Haupttreiber für die hohen Inflationsraten weltweit ja auch gesehen. Das heißt, die Ölpreise müssen eigentlich sinken, wenn man die Inflation effektiv bekämpfen möchte. Anleger betrachten auch diese Anhebung als zu gering, es sollte noch mehr kommen, aber es ist schon eine sehr hohe Anhebung. Um den so drohenden Angebotsengpass durch das EU-Embargo, was ja auch noch dazu kommt von russischen Lieferungen von Öl und den erwarteten Anstieg der Nachfrage aus China, weil China aus dem Lockdown rauskommt, eben zu begleichen, das ist schon interessant. Wir haben gesagt, ja, letzte Sendung, dass es eine Änderung hier gibt vom DAX und jetzt ist es so, dass Beiersdorf wieder drin ist und Delivery Hero wird dessen Platz im Index der mittelgroßen Werte auch einnehmen. Das heißt, es geht in den MDAX zurück, Delivery Hero ist also raus aus dem DAX. Damit kehrt Beiersdorf nur in wenige Monate nach dem Abstieg aus dem DAX wieder in den deutschen Leitindex zurück, der Delivery Hero also hier wieder rausscheiden lässt. Des Weiteren steigt auch der Windparkbetreiber Encavis aus dem Kleinwerteindex SDAX in den MDAX auf und ersetzt auch den Finanzdienstleister Hugoport, der in den SDAX wieder absteigt. Den SDAX verlassen müssen LPKF und SGL Carbon, die durch Hensoldt, ein Rüstungskonzern, und PNE ersetzt werden. Die Änderungen werden zum 20. Juni immer wirksam und können für bestimmte Unternehmen ein bisschen Auftrieb sorgen. Encavis ist auch einer der wenigen Werte am vergangenen Freitag, die im Plus geschlossen haben. Das muss man sagen, Fresenius hatten wir Stellenabbau-Ankündigungen mit dabei. Allianz verkaufte auch seine Mehrheit an Geschäft in Russland, steigt also jetzt auch hier vollkommen aus. Auch Konkurrenz gibt Adidas und Puma mit Auftrieb. Das waren gute Nachrichten. Und zwar Lululemon hat gute Quartalszahlen einfach präsentiert und das hat auch für Adidas und Puma für stärkere Impulse gesorgt. Rheinmetall hat jetzt auch eine Offerte für die Leonard-Sparte vorgelegt. Das ist interessant, denn der Düsseldorfer Rüstungs- und Autozulieferer Rheinmetall hat Insidern ein Dokument zufolge eine nicht bindende Offerte, also ein Angebot für einen Minderheitsanteil an der Leonardo-Sparte OTO Malara vorgelegt. Rheinmetall strebe demnach eine Beteiligung von bis zu 49% an den Unternehmen an. Damit wird der MDAX also etwa einen Preis von 210 Millionen Euro und das ist doch auch massiv und Rheinmetall baut hier seine Position immer weiter aus, auch hier ein Wert, der in den DAX mit aufsteigen wird. Es gab auch weitere Nachrichten, Medical hat ein paar Sachen berichtet, gucken wir uns auch mal bei BioNTech an und Moderna, die schlagen jetzt Impfungen für Kleinkinder in den USA vor, haben diese US-Regierung jetzt diese Impfungsanfrage für sehr junge Kinder eingereicht. Das könnte natürlich wieder für Impfungen auch sorgen. Auch wird erwartet, dass wieder im Herbst und Dezember vielleicht eine größere Impfbereitschaft einfach entstehen wird, wenn wir neue Mutationen sehen und das Thema wahrscheinlich mit steigenden Infektionszahlen auch wieder relevant wird. Das ist da noch hier auf jeden Fall zu nennen. Dann gab es Nachrichten von Stellantis, die ein bisschen an Pranger gestellt wurden. Und zwar das US-Justizministerium hatte die US-Sparte des Autobauers Stellantis formell einer kriminellen Verschwörung im Zusammenhang mit der Manipulation der Abgaswerte von Dieselfahrzeugen auch beschuldigt. Eine Bundesbezirksrichterin in Detroit setzte einen Termin vor Gericht an. Eine Stellungnahme von Stellantis gab es nicht. Derweil hat sich Stellantis-Chef Carlos Tavares in einem Interview auch unzufrieden mit der Qualität bei der deutschen Tochter Opel geäußert. Die drei inländischen Opel-Werke in Rüsselsheim, Eisenach und Kaiserslautern seien nicht ausreichend wettbewerbsfähig. Also das ist natürlich hier alles zusammen keine gute Nachricht, sonst Land ist ein Wert, den man vielleicht nicht unbedingt haben muss. Gucken wir mal auf die neue DAX-Zusammensetzung. Wer darf in den DAX und warum, das nochmal ein bisschen hier aufzudröseln. Der DAX ist Deutschlands wichtigster Aktienindex, ganz klar. 40 Konzerne sind momentan darin gelistet. Wer dazugehören will, muss strenge Regeln erfüllen, erst recht nach der Skandalreihe von Wirecard. Welche Folgen hat ein Auf- und Abstieg? Die größten und wertvollsten börsennotierten Unternehmen in Deutschland sind im DAX eben gelistet, dem Deutschen Aktienindex. Dafür steht ja die Abkürzung. Er ist der führende Börsenindex hierzulande und gleichzeitig ein wichtiges Barometer für wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Und damit hat der DAX eben die Funktion, hier zu erfüllen als Wirtschaftsindikator. Ändert er sich immer wieder seine Zusammensetzung, also die Auswahl der darin gelisteten Unternehmen. Natürlich ist der DAX kein exaktes Abbild der Wirtschaft. Das ist auch nicht gut, weil der DAX ja historisch gesehen relativ schlecht gelaufen ist. Viermal im Jahr entscheidet jedenfalls die deutsche Börse anhand festgelegter Kriterien, welche Konzerne in den Aktienindiz des DAX-Familie gelistet sind. Zur DAX-Familie gehören neben dem bekannten deutschen Index auch der MDAX, der die 50 größten Unternehmen aus dem DAX abbildet. Außerdem dazu gehören der TecDAX, der einen Fokus auf Technologieunternehmen legt, und der SDAX, der die 70 größten Firmen unterhalb des MDAX ja umfasst. Damit sind die Indizes aber kein exaktes Abbild eben von der deutschen Wirtschaft, denn hierzulande sind viele Firmen nicht börsennotiert. Zu diesem nicht börsennotierten Großkonzern gehören etwa die Schwarzgruppe, die mit Lidl und Kaufland, Aldi oder auch der Bertelsmann-Konzern, die nicht gelistet sind, aber sehr erfolgreiche deutsche Unternehmen darstellen. Es gibt auch strenge Regeln für diese Aufnahme eben. Ob ein Unternehmen Mitglied in einen Index der DAX-Familie wird, erfolgt nach strengen Kriterien. So müssen DAX-Unternehmen etwa fortlaufend im elektronischen Handelssystem der deutschen Börse auch gehandelt werden. Außerdem müssen sich mindestens 10% der Unternehmensaktien im sogenannten Streubesitz befinden, also frei an der Börse handelbar sein, und das Unternehmen muss einen Sitz in Deutschland haben. Hinzu kommen Transparenzanforderungen, welche die Unternehmen auch erfüllen müssen. Man muss dazu sagen, Streubesitz von 10% ist ja auch trotzdem noch sehr gering und das sorgt oft für hohe Spreads. Also man muss mindestens einen Streubesitz eigentlich über 60% haben, um liquide handelbar sein zu können. Einfach sonst sind die Spreads massiv. Nach dem Wirecard-Skandal im Jahr 2020 wurden diese Bedingungen zur Aufnahme in Deutschlands Börsenliga noch einmal verschärft. Wirecard galt lange als deutsches Vorzeigeunternehmen, das 2018 in die erste Börsenliga aufstieg. Nach dem rasanten Aufstieg des Konzerns folgten bereits 2 Jahre später allerdings der Absturz, denn Wirecard ging ja in die Insolvenz. Die Aktie fiel zwischenzeitlich fast 200 Euro auf unter 2 Euro, auch in einem Penny-Stock gewesen. Daraus haben Verantwortliche auch gelernt. Mittlerweile können Firmen auch dann aus dem DAX ausgeschlossen werden, wenn sie etwa ihre Bilanzen nicht fristgerecht vorlegen. Warum ist diese Entscheidung an der Börse für Anleger relevant? Also warum reden wir das hier? Scheiden Unternehmen aus dem DAX zum Beispiel aus, können andere nachrücken. Daran haben Konzerne auch durchaus ein Interesse. Denn Mitglied in einem der DAX-Indizes zu sein, verschafft dem Unternehmen Aufmerksamkeit. Ist ein Konzern im deutschen Leitindex gelistet, werden ausländische Investoren leichter auf ihn aufmerksam und sind schneller bereit, in den Konzern zu investieren. Muss dazu sagen, der DAX ist ja auch gar kein deutscher Aktienindex, wenn man es mal so wirklich sieht, wenn es um die Beteiligungsstrukturen geht. Nur etwa 20% bis 25% werden von deutschen Anlegern, deutschen institutionellen Anlegern auch mit gehalten. Der Rest sind alles ausländische Anleger, wie zum Beispiel aus den arabischen Staaten, aus China haben wir einen großen Anteil, aus Asien und natürlich auch die USA halt auch etwa über BlackRock und andere Veranstaltungen über 20-25%. Das ist ein sehr internationaler Beteiligungsfonds einfach, also bei allen Indizes ja der Fall. Ähnlich ist es mit Fondsgesellschaften auch, deren Entscheidungen können dann ja auch Auswirkungen auf Privatanleger haben, weil der Trend zu ETFs wird ja immer beliebter. Denn viele Privatanleger investieren ja zum Beispiel in sogenannte ETFs. Diese Fonds bilden die Zusammensetzung eines Index ja eben nach oder bestimmte Themenfonds, Europa-Werte sind hiermit gelistet. Aber besonders wenn man auf den DAX natürlich setzt, dann hat man die 40 Werte und das wäre dann schon relevant, welche Unternehmen darunter fallen. Das bedeutet ja, dass sein ETF entwickelt sich parallel zu dem Index, den er abbildet. Er ist ein passiver Abbildungsindikator, zum Beispiel zum DAX eben. Heißt konkret, fällt der DAX, fällt auch der ETF, der den DAX eben abbildet. Ändert sich nun die Zusammensetzung im DAX, weil neue Unternehmen hinzukommen und alte solche weichen, dann kann das auch den DAX-Kurs eben ändern und kann sich beim Sparen auch auf ihren ETF auswirken. Also hier ganz klar eine relevante Information und auch immer wieder interessant, diese Kriterien mal zu sehen. Dann gab es noch Nachrichten heute, dass die USA erwägen, einige Zölle auf China aufzuheben, um die Inflation zu bekämpfen. Das wäre ein gutes Zeichen, ein Entspannungszeichen auch zwischen der USA und China, die ja in den letzten Wochen und Monaten in der Rhetorik sehr verhärtet war. Es reicht um die Frage natürlich von Taiwan, aber auch der Menschenrechtsverletzungen mit den Uiguren. Jedenfalls hat am Sonntag jetzt die US-Handelsministerin Gina Raimondo Präsident Joe Biden auch gesagt, dass sein Team gebeten wurde, die Möglichkeit zu prüfen, einige Zölle auf China aufzuheben, die vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump eingeführt wurden, um die derzeitige hohe Inflation auch zu bekämpfen. Das ist interessant, sie hat gesagt, wir sehen uns das eben an. Tatsächlich hat der Präsident uns in sein Team auch gebeten, das zu analysieren. Und deshalb sind wir dabei, das für ihn auch zu tun. Und er wird diese Entscheidung auch treffen müssen. Das ist also interessant, was hier gesagt wird. Biden sagte, er erwäge auch einige Zölle aufzuheben, die sein Vorgänger 2016, 2018 und 2019 auf chinesische Waren im Wert von Hunderten von Milliarden Dollar verhängt habe, mitten eines erbitterten Handelskrieges zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. China hat auch argumentiert, dass Zollsenkungen die Kosten für amerikanische Verbraucher eben senken würden und das würde auch in eine sinkende Inflation sich widerspiegeln. Es gibt eine Lösung für den Mangel an Halbleiterschutz, wird hier argumentiert, der großteils aus Asien hier kommt. Der Kongress muss handeln und das Chip-Gesetz verabschieden und er weiß nicht, warum sie lange so verzögern. Also da gibt es jedenfalls Bewegung. Man muss sagen, Biden möchte 1,9 Billionen US-Dollar schwere amerikanischen Rettungsplan zur derzeitigen hohen Inflation eben beigetragen habe. Das wird hier verneint, was natürlich aber der Fall ist. Der Kongress verabschiedete dieses Covid-19-Hilfspaket vor einem Jahr, bevor es gesetzlich unterzeichnet wurde, was eine herausragende Leistung von Bidens ersten Amtsjahr darstellt, sagt jedenfalls natürlich hier das Handelsministerium. Aber das war natürlich im Nachhinein ein großer Fehler. Momentan wird ja immer noch diskutiert, ob man dieses Build Back Better Programm weiterführen oder einführen soll. Das wäre auch nicht gut, wenn es wirklich um eine Inflationsbekämpfung geht. Aber die Demokraten müssen politisch einfach noch was erreichen, bevor diese Midterm-Elections sind im Herbst. Weil wenn dann die Republikaner eine Mehrheit stellen im Kongress und vielleicht auch im Senat, dann ist einfach Joe Biden eine lame duck. Das heißt, er kann nichts mehr großartig durchsetzen, eigentlich wie Obama in seiner zweiten Amtszeit. Da kommt nicht mehr viel raus. Das war bei Trump damals natürlich 2018 auch so, wo er dann eines der Regierungsbereiche verloren hat. Gucken wir mal auf die wichtigsten Daten diese Woche. Was steht an? Am Donnerstag wird es eigentlich besonders interessant. Dann hat die EZB viele Entscheidungen zu treffen. Wir sehen von EZB die Zinsentscheidung für Juni. Es wird erwartet, dass sie weiter bei 0% bleibt, aber wahrscheinlich im Winter, also September, Herbst bis Winter dann die ersten Zinsen bei der EZB steigen werden. Es gibt auch Stellungnahmen zur momentanen fiskalen Stellung und auch Management. Auch die Kreditzahlen werden veröffentlicht. Und es wird auch der Zins für die Lagerungen der Bankinstitute, die ja bei der EZB ihr Geld lagern müssen, bekannt gegeben. Der liegt momentan ja bei minus 0,5%. Das heißt, die Banken müssen Geld zahlen, um bei EZB das Geld erstmal nur zwischenzustellen. Das wird erwartet, dass es erstmal so bleiben wird, aber in der Zukunft auch auf null erhöht wird. Dann haben wir auch Donnerstag USA die Arbeitslosenzahlen nochmal zu sehen. Und da wird etwa 200.000 Arbeitslosenzahlen gerechnet, also Leute, die Jobless Claims haben, also die auch hier nicht nur arbeitslos sind, sondern auch wirklich Arbeitshilfe beantragen. Das ist also am Donnerstag relevant und am Freitag wird es sehr relevant, das wird auch für eine hohe Volatilität einfach sorgen, damit den Core CPI Index, also die Inflationszahlen der USA für den Mai. Und das wird natürlich die Börsen auf jeden Fall bewegen. Es wird erwartet, dass der CPI war davor bei 0,6% und er soll sinken auf 0,5%. Das wäre auch ein gutes Zeichen, dass er jedenfalls nicht weiter steigt, auch trotzdem auf einem hohen Niveau verharrt, was auch so nicht getragen werden kann. Aber er sollte auf keinen Fall steigen, wenn er bei 0,6 liegt, das wäre kein gutes Zeichen. Vorbörsliche Daten sehen wir hier in Stock Futures, können wir für heute sagen. Da sieht es momentan relativ unverändert aus. Wir haben den S&P 500 0,04%. Auch der Nasdaq 100 kann sich ganz gut halten und der Dow Jones ist mit 0,1% ganz leicht im Plus. Der DAX ist leicht im Minus. Das kann sich natürlich jederzeit noch sehr schnell ändern, weil wir haben ein relativ niedriges Handelsvolumen vorbörslich. Mal sehen, wie es also hier weitergehen wird. Weiterhin haben wir Amazon, hat seinen Aktiensplit vollzogen. Also nicht wundern, wenn man Amazon-Besitzer ist. Das kann immer ein bisschen dauern bei den Depotbanken, bis das umgestellt ist. Aber Amazon kostet jetzt etwa 120 Euro. In der Gegend 114 Euro müssten es etwa Stand am vergangenen Freitag sein, der Montag also jetzt wieder gehandelt wird. Mal sehen, wann wir Amazon mal wieder vierstellig sehen werden. Das könnte eine gewisse Zeit dauern, aber wer weiß, wie schnell es dann doch geht. Der nächste Aktiensplit steht im Juli etwa an bei Alphabet, die dann auch dreistellig statt vierstellige Zahlen haben. Ein Aktiensplit ändert an der Bewertung oder die Wertvollkeit des Unternehmens nichts. Historisch gesehen ist es oft so, dass nach einem Aktiensplit die Aktien ein wenig eine kleine Rallye hinlegen, besser laufen, wobei es dafür ja eigentlich keine rationalen Entscheidungen gibt. Die Anleger spekulieren darauf und dass auch mehr Leute natürlich sich die Aktie dann leisten können, richtige Stücke zu kaufen, wenn nicht die Möglichkeit zum Beispiel eines Sparplans besteht. Die können liquider werden. Es kann auch sein, dass auch die Gewichtung im Dow Jones erhöht wird. Das ist ja ein interessanter Index, der Dow Jones, der eben sich nicht ganz nach der Börsenbewertung richtet, sondern nach dem wirklich Referenzkurs, der auf dem Kurszettel steht und nicht wie zum Beispiel S&P 500 einfach an die Marktgewichtung wie wertvoll ein Unternehmen ist. Dafür sind Aktiensplits natürlich auch relevant. Das beste Beispiel ist immer oft Tesla gewesen, die nach einem Aktiensplit meistens eine Überperformance gezeigt haben. Also mal sehen, ob das Amazon schafft, wieder aus den bisschen schwächeren Kursen der vergangenen Monate auszubrechen. Und bei Alphabet werden wir es also, wie gesagt, im Juli sehen. So viel dazu und wir hören uns dann am der nächsten Woche. Das war's mit der heutigen Folge von Aktiennews. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt investiert und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Jonas.